muss euch, wie müde seid ihr? 10 von 10, okay. Ich muss euch gestehen, ich habe hier so, beim Ausdrucken habe ich mich schon ein bisschen gewundert, wie lange der Drucker hier Seiten ausgespuckt hat. Wir gucken einfach mal, wie lange ihr durchhaltet. Und, wird schon irgendwie gut gehen. Aber ich habe eine Sache, die will ich mal ganz am Anfang noch sagen. Einfach, das hat nichts mit der Predigt zu tun, aber das gehört einfach noch dazu. Gestern Abend war für mich richtig ein besonderer Abend. Und zwar gerade diese Open Stage Abend, dieser Bereich, das war für mich was ganz Besonderes, weil ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, als wir das geplant hatten hier und ich hatte gehört, es gibt so einen Open Stage Abend, habe ich nicht geglaubt, dass sich da überhaupt jemand traut. Ich dachte, am Ende bleibt es dabei hängen, irgendwie, dass wir Mitarbeitenden uns da irgendwie dann was Albernes ausdenken müssen und irgendwie versuchen müssen, die Zeit rumzukriegen. Aber es war nicht so. Und zwar, es haben sich wirklich viele getraut und richtig viel Mut aufgebracht und irgendwie Songs vorgetragen, sogar selbstgeschriebenen Song vorgetragen, Schlagzeug gespielt und geiles Theaterstück hinter so einer Wand vorgeführt. Ey, da werde ich noch monatelang dran denken. Und wisst ihr, ich in der Gesellschaft, die ich so wahrnehme um mich rum, glaube ich nicht, dass da viel von, wenn ich jetzt in meiner Nachbarschaft fragen würde und sagen würde, ey, wir machen mal einen bunten Abend, jeder macht was, was er gut kann. Ich glaube, da wäre nicht so viel, würde nicht so viel kommen, nicht so viel Kreativität, nicht so viel Begeisterung, wie gestern Abend gekommen ist. Und ich glaube, warum gestern Abend so viel gekommen ist und warum das so gut funktioniert hat und warum das so für mich wirklich so ein Abend voller, so ein bunter, richtig bunter, begeisternder Abend war, war einfach, dass hier eine Atmosphäre herrscht in diesem Silvestival, in dieser Gemeinschaft von Menschen, die hier sind, die geprägt ist von Liebe und von Achtung und von Wertschätzung, die geprägt ist von Jesus. Und ich glaube, wenn ihr es schafft, jeder einzelne von euch es schafft, ein bisschen was davon mit rauszunehmen heute Nachmittag in unsere Gesellschaft, dann wird diese Gesellschaft, dann wird aus den Menschen was raussprudeln, was Gott in sie reingelegt hat. Und wir werden staunen und wir werden begeistert sein. Deshalb will ich, dass davon mehr in der Welt zu sehen ist. Wir müssen heller leuchten in dieser Welt, okay? Gut. So, jetzt aber zum Thema. Amen 1 und jetzt kommt Take 2. Okay. Was ist das Thema heute? Jump, jump, jump. Ich wollte eigentlich den Song von Flo Rida, aber das habe ich jetzt vergessen, egal. Flo Rida. Kennt ihr dieses Lied Jump von Flo Rida? Ja, das geht so. Jump, jump, jump. Also so. When I say jump, you will say how high. Naja, ihr wisst schon. Oder ihr wisst nicht. Ist von 2009, egal. Okay, wir kommen jetzt dazu. Jump. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso Jump? Wir hatten jetzt schon mega gute Themen irgendwie die letzten Tage. Themen, die das Leben betroffen haben, die euch betroffen haben. Themen, die einfach ja, praktisch waren. Und jetzt Jump. Ich habe auch erst in der Vorbereitung so gedacht, hey, Jump ist irgendwie so ein bisschen schwer zu greifen. Jump, vielleicht denkst du, Springen, was hat es mit mir zu tun? Vielleicht bist du nicht die hellste Leuchte im Kronleuchter und hast nicht vor, eine Klasse zu überspringen. oder du bist einfach jemand, der gern kleine Brötchen bäckt und der keinen großen Sprung vorhat in seinem Leben. Ja, vielleicht denkst du, Jump, was hat es mit mir zu tun? Wieso soll ich springen? Und ich denke da immer an eine Geschichte aus meiner Jugend beim Thema Jump. Da waren wir mit den Pfadfindern unterwegs und wir waren auf einer Kanu-Freizeit sozusagen und wir wollten irgendwie was Besonderes erleben. Und dann haben wir eine Klippe gesucht, von der wir runterspringen können. Und die einzige Klippe, die wir gefunden haben, war wirklich mindestens 10 Meter hoch. Also es war wirklich richtig hoch und ich war ja vielleicht so 14 oder so. Und dann sind wir da hochgegangen, die anderen Jungs waren schon ein bisschen älter und die sind dann alle da runtergesprungen, sogar die Mädels, was heißt sogar, sorry, also besonders die Mädels und ich stand da als Letzter noch da und war noch gar nicht gesprungen und ich habe ein bisschen Höhenangst, ich habe ziemlich Höhenangst Hier geht noch, aber das war zu hoch. 10 Meter war zu hoch und ich wollte nicht springen. Und dann haben die mich so ein bisschen geteased und haben gesagt, du Weichei und jetzt komm, spring endlich. Und naja, jedenfalls das Ende vom Lied war, ich bin gesprungen, wollte aber kurz vor der Kante nochmal anhalten, hab's natürlich nicht mehr geschafft, bin rübergefallen, hab mich zweimal überschlagen und bin voll auf den Bauch geklatscht. Hab keine Luft mehr gekriegt, mir wurde schwarz zu Augen, ich habe gedacht, das ist das Ende. Und ich muss sagen, mein Jugendleiter damals, den liebe ich wirklich sehr. Ich glaube, Nathalie kennt ihn, Robin. Der ist dann gleich hinterhergesprungen, also heldenhaft wirklich, das habe ich bis heute nicht vergessen, weil er gemerkt hat, irgendwas stimmt nicht, ist gleich hinterhergesprungen und hat mich rausgefischt. So. Aber ich habe gemerkt, ey, das war dumm, dass ich gesprungen bin. Ich hatte Angst, ich wollte eigentlich nicht springen, warum bin ich gesprungen? Und ich habe nicht nur Höhenangst, sondern ich habe auch sonst Angst vor Sprüngen. Muss ich euch sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich hasse Sprünge, weil ich hasse Veränderungen. Auch wenn ich vielleicht in manchen Sachen sehr flexibel bin und sehr irgendwie begeisterungsfähig, aber ich hasse große Veränderungen in meinem Leben. Ich hasse Umzüge zum Beispiel. Ich hasse es, alles Gewohnte hinter mir zu lassen, Freunde hinter mir zu lassen, selbst die Verkäuferin bei Aldi hinter mir zu lassen, weil die kenne ich schon. Und dann komme ich in einen neuen Ort und da ist eine andere Verkäuferin bei Aldi. Und das macht mich schon aggressiv. Ja. Leben am Limit. Ja. Nein, aber versteht ihr, was ich meine? Wenn an der Boden so unter den Füßen weggezogen wird, alles, was man so kennt und liebt und schätzt, und man weiß, wo man was kriegt und man weiß, auf wen man sich verlassen kann, und man muss alles irgendwie hinter sich lassen. Also am liebsten würde ich meine Komfortzone niemals verlassen. Am liebsten würde ich da, wo ich jetzt wohne, immer wohnen bleiben. Am liebsten würde ich die Menschen, die ich jetzt liebe, immer in meiner Nähe behalten. Am liebsten wäre es mir, wenn alle zu mir ins Haus ziehen würden und immer da bleiben würden. Aber wisst ihr, was ich glaube, ist, dass man nicht vermeiden kann, dass sich Dinge verändern im Leben. Keiner kann für immer stehen bleiben, keiner von euch. Und wenn ihr euch noch so viel Mühe gebt, alles festzuhalten, und wenn ihr noch so einen konservativen Lebensstil führt, es wird sich was verändern. Die Welt verändert sich. Und gerade wenn wir mit Jesus gehen, dann wird sich immer was verändern, weil Jesus ist, also unser Gott ist ein Gott, der uns immer wieder herausfordert, der uns immer wieder auch in Gegenden zieht, wo wir vielleicht erstmal gar nicht hinwollen. Und wisst ihr, ich glaube, er tut es, weil es uns gut tut. Weil wir das brauchen. Ihr seid in der Situation, ihr seid jetzt vielleicht so 16, 14 bis 19, weiß ich nicht. Jedenfalls, ich glaube, viele von euch haben den großen Next Step so vor sich, vor ihren Augen. Ich glaube, ihr wisst schon, was kommt als nächstes. Für die meisten von euch wird es wahrscheinlich sein, Schule beenden. Für manche wird es sein, vielleicht Ausbildung beenden. Für die anderen wird es sein, vielleicht studieren auch schon einige, Studium zu beenden. Und das ist der nächste große Step. Und ich weiß noch genau, wie sich das angefühlt hat. Als Jugendlicher habe ich immer gedacht, okay, es gibt zwei große Schritte in meinem Leben, drei vielleicht. Ein großer Schritt ist Schule zu Ende, da muss ich mich entscheiden, wo ich danach hingehe, studieren oder was. Dann, das ist dann der zweite große Schritt, nach dem Studium irgendwie einen Job finden und dann entscheiden, was will ich machen. Und der dritte große Schritt ist dann vielleicht noch heiraten. Und danach lebe ich 60 Jahre in Ruhe. So habe ich mir das vorgestellt. Aber ich muss euch sagen, jetzt habe ich geheiratet, ich habe mein Studium zu Ende, ich habe auch schon einen Job, ich habe sogar ein Haus gekauft, also wir. Und es kommen immer noch neue Dinge. Und es werden immer noch, und mir ist jetzt bewusst geworden, es hört nie auf. Es werden immer wieder neue Entscheidungen kommen. Ich weiß nämlich jetzt schon, dass ich da, wo ich jetzt lebe, nicht ewig leben werde. Weil ich als Pastor irgendwann woanders hin muss. Und ich habe jetzt schon Angst davor, obwohl es noch nicht mal abzusehen ist. Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr jetzt schon Angst habt, weil ihr noch nicht wisst, was kommt danach. Was kommt, wenn ich zu Hause ausziehe? Bin ich überhaupt in der Lage, mich selbst zu versorgen? Ich kann euch einen Tipp geben, mal so by the way, wenn ihr kein Geld mehr habt, mit 60 Cent ungefähr kann man sich eine Portion Nudeln mit Ketchup kaufen und von der kann man so ungefähr... Und mit der kann man so ungefähr 3 Tage überleben, wenn man es gut... So. Ja. Okay, also ihr werdet es überleben. Die Frage ist nur, wie gut werdet ihr es überleben? Nee, da kostet doch 30 Cent, oder nicht? Genau. Also es wird immer wieder Sprünge geben in eurem Leben. Umzüge in fremde Städte, in andere Länder vielleicht sogar, vielleicht ein Berufswechsel, eine neue Beziehung, sich in eine neue Beziehung zu wagen oder vielleicht eine Beziehung zu beenden, von der ihr merkt, dass sie euch zerstört. Oder vielleicht eine Beziehung zu heilen, wo ihr merkt, die habt ihr kaputt gemacht. Das sind zum Beispiel, finde ich, große Schritte. Also einen neuen Lebensabschnitt beginnen, etwas Neues zu wagen oder etwas aufhören, das kann einen verunsichern. Also das kann einen verunsichern. Und ich will das vergleichen mit einem Skisprung heute. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal Skispringen geguckt? Nicht alle. Sehr gut, ich habe dafür, für diesen Fall habe ich natürlich schon vorgesorgt in meiner vorausschauenden Art und habe ein kleines Video mitgebracht von einem Skisprung.
Die beiden Top-Nationen im Weltcup für Deutschland mit Karl Geiger und für Norwegen mit Andreas Thon. Wie Dieter eben schon gesagt hat, Dieter Thoma, unser Experte, kennen wir von ihm, dass er im Probedurchgang sich noch reserven lässt. Jetzt Wettkampfanzug. Flugkurve passt, Geschwindigkeit ist auch noch da. Das ist Karl Geiger, wie wir ihn kennen. Er packt die guten Sprünge aus, wenn sein.
Das ist Karl Geiger, wie wir ihn kennen. Okay, ja. Genau, also an diesem Skisprung werden wir heute die Predigt orientieren. Wie kann der perfekte Jump in unserem Leben beginnen?
Bestimmt fragst auch du dich, was Gottes Plan für dein Leben ist. Du hast schon alle möglichen Seiten im Internet durchstöbert und einfach nichts Zufriedenstellendes gefunden. Jeden Abend liegst du in deinem Bett und weinst dich in den Schlaf, weil du einfach nicht weißt, was dein nächster Schritt sein soll. Du hast auch schon alle möglichen christlichen Bücher gelesen, die gut aussahen, aber einfach nicht die Antworten geliefert haben, die du gesucht hast. Du bist frustriert und weißt einfach nicht mehr weiter. Dann habe ich jetzt den perfekten 3-Punkte-Plan für dein Leben, damit jeder Absprung gelingt.
Okay, also so einfach ist es natürlich nicht. Ja. Also das ist natürlich Quatsch. Also es gibt nicht diesen 3-Punkte-Plan und dann gelingt jeder Absprung. Aber ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht von einer sehr berühmten Person aus der Bibel, die einen riesigen Sprung in ihrem Leben gemacht hat. Einen riesigen Sprung ins Ungewisse. Und ich glaube, aus dieser Geschichte, aus ganz wenigen Versen aus dieser Geschichte können wir schon... erstmal danke für dieses Video, sorry. Ich sehe gerade Jonas. Wow, so eine schauspielerische Leistung. Und die Kamera, wow. Vielen Dank. So, jetzt aber. Genau, diese berühmte Person hat einen riesen Sprung gemacht und ich glaube, von ihr können wir was lernen, wie der perfekte Sprung gelingen kann. Genau. Mein Ziel für diese Predigt ist, dass ihr was mitnehmt in euer Leben, wenn ihr jetzt hier weggeht von dieser Freizeit nachher. Was mitnehmt für euer Leben und weniger Angst habt vor solchen Sprüngen und weniger Angst habt vor dem, was Gott in eurem Leben für euch bereithält. Okay? Gucken wir jetzt mal in den Text. Der steht in Exodus, Kapitel 3, und es geht um Mose. Wer von euch kennt Mose nicht? Okay, gut. Aber nochmal kurz für euch als Reminder, was zuvor geschah. Was zuvor geschah. Mose wurde geboren in einer Familie, in einer hebräischen Familie. Eigentlich hätte er umgebracht werden sollen. Seine Mutter wollte ihn beschützen, hat ihn dann heimlich großgezogen. Dann hat sie ihn in so ein Weidenkörbchen gesetzt, auf den Nil geschickt. Da wurde er zufälligerweise von so einer Ägypterin gefunden, also Prinzessin. Die hat ihn dann adoptiert. Dann ist er groß geworden. Irgendwann er wusste aber, dass er Hebräer ist. Dann irgendwann ist er sauer geworden, weil er gesehen hat, wie schlecht die Hebräer behandelt werden. Hat einen Ägypter totgeschlagen, der die Hebräer schlecht behandelt hat. Hat ihn totgeschlagen. Daraufhin hat er Schiss gekriegt, dass er dafür verurteilt wird und ist abgehauen und ist in ein fremdes Land gekommen. Und hat da eine Frau kennengelernt. Mega romantische Geschichte an so einem Brunnen. Also mehrere Frauen, aber er hat nur eine davon geheiratet. Und ja, Genau, jedenfalls, dann hat er geheiratet und dann war er bei seinem Schwiegervater und hat dort gelebt. Und da steigen wir jetzt ein in der Geschichte, okay? Also, Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro. Eines Tages trieb er das Vieh über die... Ich habe den Text gekürzt, sorry. Falls ihr euch wundert und selber in der Bibel mitlest und denkt, hey, da fehlt doch was. Ich habe es gekürzt, weil das wäre sonst zu lang. Also Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam in eine höhere Ebene. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Er schaute hin. Der Dornbusch brannte im Feuer, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose sagte, ich will dorthin gehen und mir diese außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm zu, mitten aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Hier bin ich. Übrigens, Hineni auf Hebräisch. Ihr habt es auf dem T-Shirt gesehen. Irgendeiner hat ein T-Shirt, wo drauf stand Hineni. Das ist Hebräisch für hier bin ich. Hier bin ich. Er sagte, komm nicht näher heran. Lege deine Schuhe ab, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Ich bin herabgestiegen, um es aus der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinauszuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Mose antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus der Hand der Ägypter herausführen könnte. Er aber sagte, ich bin mit dir. Ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, so werdet ihr Gott an diesem Berg dienen. Da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten hinkommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Mose antwortete, was aber, wenn sie mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Der Herr entgegnete ihm, was hast du da in deiner Hand? Er antwortete, einen Stab. Da sagte er, wirf ihn auf die Erde. Er warf ihn auf die Erde, da wurde er zu einer Schlange und Mose wich vor ihr zurück. Der Herr aber sprach zu Mose, streck deine Hand aus, fasse sie am Schwanz. Er streckte seine Hand aus und packte sie, da wurde sie in seiner Hand wieder zu einem Stab. So sollen sie glauben, dass dir der Herr erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Doch Mose sagte zum Herrn, aber bitte Herr, ich bin keiner, der gut reden kann. Mein Mund und meine Zunge sind nämlich schwerfällig. Der Herr entgegnete ihm, wer hat dem Menschen den Mund gegeben und wer macht taub oder stumm? Sehend oder blind, doch wohl ich, der Herr. Geh also, ich bin mit deinem Mund und ich weise dich an, was du reden sollst. Doch Mose antwortete, aber bitte Herr, sende doch, wen du willst. So, krasse Story, ne? Also, Step 1 in unserem 3-Punkte-Plan für ein perfektes Leben. Step 1, was können wir aus diesem Text lesen? Step 1, die Schafe des Schwiegervaters hüten. Das ist das Erste. Der erste Vers. Also jetzt geht es um die Frage in Step 1. Wie mache ich mich bereit für die Stimme Gottes? Wie mache ich mich bereit für Gottes Handeln in meinem Leben? Wie kann ich mich vorbereiten? Grundsätzlich geht es natürlich gar nicht. Grundsätzlich ist klar, es gibt nicht diesen perfekten Plan, so und so bereitest du dich vor und dann kann Gott wirken in deinem Leben. Es funktioniert nicht so nach dem Motto, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde raus und höre mal hin und dann wird Gott mir in dem Moment dann schon sagen, was dran ist. So funktioniert es nicht. Gott redet unterschiedlich und er redet wie und wann und wo er will. Es ist auch nicht so, dass wenn ihr jetzt irgendwann so an dem Punkt seid, wo ihr 100 Liegestütze schafft, oder wo ihr die Bibel irgendwie von vorne nach hinten rückwärts und vorwärts auswendig könnt, dass dann Gott zu euch spricht. So ist es nicht. Aber man springt ja auch nicht, also so ein Skisprung, wie ihr den gerade gesehen habt, springt man ja auch nicht einfach so. Ja, es wird keiner von euch, wer von euch kann Skifahren? Ja, würdet ihr euch sagen, ach, auf dem Ski fühle ich mich schon ganz sicher, dann kann ich auch so einen Sprung machen? Nee. Also keiner würde auf die Idee kommen, diesen Sprung zu machen. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist die so eine Schanze? Weiß das zufällig jemand? Ich glaube schon ziemlich hoch. Wie viel? 90 Meter, okay. Keiner würde sich doch 90 Meter runterstürzen, wenn er sich gerade so irgendwie auf den Skiern halten kann. Und selbst wenn ich, als Kind bin ich mit dem Schlitten immer mal über so einen kleinen, wir haben uns so eine kleine Schanze gebaut am Hang und bin darüber gesprungen. Und selbst wenn ich darüber gesprungen bin, habe ich mich nicht beim ersten Mal, nur weil ich mich auf dem Schlitten halten konnte, schon über diese Schanze getraut. Da würde ich mich doch erst recht nicht über so eine 200 Meter Schanze trauen, wenn ich gerade mal ein bisschen Ski fahren kann. Was? Okay, also 90 Meter, gut. Aber 200 wäre noch krasser. Okay, genau. Aber wir können uns anschauen, glaube ich, welche Bedingungen herrschen in dieser Geschichte, welche Bedingungen herrschen bei Mose, als Gott zu ihm spricht. Und vielleicht können wir daraus was lernen. Welche Bedingungen sind vielleicht gut, dass Gott zu uns sprechen kann? Okay. Also ich behaupte, alles, was man wissen muss, um bereit zu werden für Gottes Reden, steckt in diesem Vers, in dem ersten Vers. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Okay, also wir lernen, es ist ganz einfach. Ihr zieht in ein Land mit Steppenregion. Dort heiratet ihr eine Person, deren Schwiegervater, also deren Vater Schafe hat, und die weidet ihr dann in der Steppe. Ist natürlich Quatsch. Okay. War nicht so ein Lacher, wie ich gedacht habe. Aber es ist so manchmal. Okay, also, gut. Nein, also, aber es geht natürlich darum, was da drin steckt. Was steckt da drin? Was ist das Besondere daran, dass Mose die Schafe hütet? So stellt man sich doch Mose vor, ne? Genauso wie auf diesem Bild. Oder habt ihr ihn euch so vorgestellt, ungefähr? Was? Faltiger? Okay, gut, vielleicht ein bisschen faltiger. Aber euch ist nie bewusst geworden, dass da was komisch dran ist, dass der Schafe hütet, oder? Aber es ist komisch, sage ich euch. Es ist nämlich komisch, dass er Schafe hütet. Weil nämlich im Orient und ganz besonders im Orient in der Antike normalerweise Schafe hüten Kindersache war. Also kein erwachsener Mann hätte freiwillig Schafe gehütet. Man hat immer das schwächste Glied aus der Familie genommen und es zum Schafehüten geschickt. Ja, deshalb war es auch bei David so. Ihr wisst die Geschichte mit David, wo der Prophet Samuel kommt und dann den Auserwählten Gottes sucht. Da geht er doch alle Söhne durch und dann fragt er, der Richtige ist noch nicht dabei. Aber einer, und dann sagt der Vater, ach stimmt, ja, da ist ja noch einer, der fehlt. Da merkt ihr schon, was der für eine Bedeutung hatte, dieser Kleine. So, man schickt den weg, der halt am entbehrlichsten ist zum Schafehüten. Das ist so wie in der Schule damals, wenn Fußball gespielt wurde. Wer ist immer im Tor gelandet? Nie der, der wirklich die krassesten Torskills hatte, sondern immer der am langsamsten war. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Und es war für mich ein Offenbarungsmoment, als ich erkannt habe, sie stellen mich nicht wegen meiner hervorragenden Reaktionsschnelle da rein, sondern weil ich so langsam bin. Ja. Also, Mose als Mann, als erwachsener Mann beim Schafehüten, das ist schon was Besonderes. Ist schon eigentlich was Peinliches fast. Also, was hattet ihr für ein Bild von Mose? Ihr hattet ein Bild von Mose, er war so ein starker, selbstbewusster Typ, vielleicht auch noch gut aussehend, mit so einem Hirtenstab und er wusste genau, wo es hingeht. So eine richtige Führungspersönlichkeit halt, so wie man sich so jemanden vorstellt, der halt irgendwie so ein Volk durch die Wüste führt. Aber vielleicht war er gar nicht so jemand. Vielleicht war er einfach auch der am entbehrlichsten war in der Familie. Vielleicht war er auch so ein Schwachmat. Oder vielleicht war er auch einfach demütig und hat gesagt, okay, wisst ihr was, keiner hat Bock, dann mache ich das halt. Auf jeden Fall habe ich von einem Theologen letztens einen sehr guten Satz gehört und ich finde, der passt dazu hervorragend. Der hat gesagt, Arroganz, Ich-Zentriertheit und Elitebewusstsein sind die größte Isolierschicht für die Stimme Gottes in deinem Leben. Ich sag's nochmal. Arroganz, Ich-Zentriertheit und Elitebewusstsein sind die größte Isolierschicht für die Stimme Gottes in deinem Leben. Das ist wie eine Käseglocke, durch die die Stimme Gottes kaum dringen kann in dein Leben, wenn du glaubst, dass du zur Elite gehörst. Wenn du glaubst, dass du was Besonderes bist. Wenn du glaubst, du bist zu schade zum Schafehüten. Dann ist es, glaube ich, viel schwerer. Es heißt nicht, dass Gott da nicht redet, aber ich glaube, es ist viel schwerer zu hören auf Gott. Und jetzt, ich habe letztens gepredigt über das Loblied der Maria. Um die ging es ja jetzt in den letzten Tagen viel. Maria, die Mutter von Jesus. Und diese Maria, die singt ein Loblied, als sie merkt, dass wirklich Gottes Kind in ihrem Bauch ist. Dieses Lied habt ihr bestimmt schon mal gehört, ne? Es heißt Magnificat in der Kirchensprache. Magnificat, das große Magnificat. Und da singt sie, meine Seele lobt den Herrn, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Das finde ich ziemlich beeindruckend, weil sie singt nicht, lobe den Herrn, denn er hat gesehen, dass ich ziemlich cool bin und hat mich auserwählt. Und sie singt auch nicht, lobe den Herrn, denn er hat mich trotz meiner Schwäche auserwählt, sondern sie singt, Gott hat meine Schwäche angesehen. Also er hat mich eigentlich wegen meiner Schwäche hat er mich ausgesucht. Er hat auf die, er hat die Schwachheit seiner Magd angesehen. Und das zeigt mir, dass Gott kein Gott ist, der die Schwachen aussucht für seine großen, der die Starken aussucht, sondern er sucht die Schwachen aus. Und er nimmt genau deine Schwächen, deine schwächsten Punkte, um was Großes daraus zu machen. Das heißt, schäm dich nicht für deine Schwächen. Schäm dich nicht für das, was du nicht gut kannst. Schäm dich nicht dafür, wenn du demütig bist. Und schäm dich nicht dafür, wenn du der Letzte bist, der beim Fußball ausgesucht wird. Oder wenn du derjenige bist, der ins Tor gestellt wird. Oder diejenige. Sondern sei stolz darauf. Kehr das raus. Sag, ey, das ist das, woraus Gott was Großes machen kann. Deine größten Schwächen sind deine größten Potenziale für Gott. Okay? Ja. So, was sagt Sophia dazu? Okay. Genau, okay. Ja, vielleicht denkst du jetzt auch, okay, vielleicht war das auch Zufall, dass Mose an diesem Tag die Schafe gehütet hat, aber es war kein Zufall, weil dieser kleine Hinweis, dass Mose die Schafe raustreibt aus der Steppe in ein höher gelegenes Gebiet, zeigt, dass er schon mindestens 3 Monate dort gewesen sein muss zum Weiden. Man treibt nämlich die Schafe für gewöhnlich so im Mai in die Steppe und wenn die Steppe abgegrast ist und da kein Gras mehr wächst, dann treibt man sie in höhere Gegenden. Das heißt, er war schon mindestens 3 Monate allein mit den Schafen in der Wüste. Okay? Warte mal, irgendwie muss ich mal... Danke, Silas, danke. Silas ist on fire hier und ich habe meine Blätter verwurstelt. Aha, jetzt bin ich gleich wieder da. Ich lege das mal hier rüber. So, genau. Ja, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. So, okay. Jetzt kann es weitergehen. Okay, genau. Also, was ich glaube, daraus lesen zu können, ist, dass es nicht reicht, sich mal eine halbe Stunde irgendwie hinzusetzen und ruhig zu werden, damit Gott uns die große Offenbarung für unser Leben schenkt. Ich glaube, dass das in unserer Zeit ein großes Problem ist. Es gibt ein Buch von einem Amerikaner, das ist sehr lesenswert, ich habe nur den Titel vergessen. Egal, das werdet ihr finden. Es geht irgendwie darum, sein Kampfbegriff, um den es in dem Buch geht, ist, wir amüsieren uns zu Tode. Unsere Gesellschaft amüsiert sich zu Tode. Und ich glaube, da ist schon was Wahres dran, weil wir heute immer die Möglichkeit haben, uns irgendwie abzulenken. Ich merke das selber, wenn ich in der Kasse anstehe und es sind mehr als 4 Personen vor mir, dann komme ich gar nicht auf die Idee, mal über mein Leben nachzudenken, sondern ziehe ich gleich mein Smartphone raus und gucke, ob mir jemand geschrieben hat oder so. Oder Google irgendwie, keine Ahnung, Hühnerfamilienhaltung oder so. Also ich glaube, das ist ein Problem Ungeduld in unserer Gesellschaft. Ja, ständig irgendwie was Neues, ständig irgendwie Input von außen. Wir brauchen eigentlich nie, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Aber wenn du 3 Monate lang in der Wüste bist, nur mit irgendwie ein paar Schafen, dann bist du ganz schön gezwungen, dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass wir das auch brauchen. Und jetzt, um das mal zu übertragen in unsere heutige Zeit, ich glaube, besonders wichtig ist, nicht gleich aufzugeben. Ich will euch an Nathalies Predigt erinnern. Jetzt kommen wir zur ersten Reminder. Nathalies Predigt, Stand. Ihr erinnert euch, Stand. Es ist wichtig, auch ab und zu im Leben mal kurz innezuhalten, mal zu reflektieren und nicht nur kurz vielleicht innezuhalten, sondern sich auch mal längere Zeit zu nehmen. Und auch wenn mal gerade irgendwie eine Zeit ätzend ist, nicht sofort aufzugeben und wegzugehen und was anderes zu suchen, sondern vielleicht auch einfach mal durchzuziehen. Ich erinnere mich da an mein FSJ. Das war jetzt nicht super tragisch, aber viele haben mir schon erzählt, oh, mein FSJ am Anfang hatte ich keinen Bock mehr, wollte sofort abbrechen. Weil das ist ja ein Jahr, was man freiwillig macht, und wenn das natürlich dann nicht das Fun-Potenzial bringt, was man sich so vorstellt, dann ist man auch schnell dabei, dass man sagt, ey, dann gehe ich sofort studieren oder so. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich auch mal ein Jahr zu nehmen, wo man sagt, ey, dann mache ich halt mal was, was mir vielleicht nicht so viel Spaß macht, und guck mal, ob Gott die Zeit nutzt, um irgendwie mir was Neues zu zeigen. Oder auch wenn ich mal irgendwie in der Gemeinde eine Zeit habe, wo ich sage, ey, das bringt gerade nicht so viel Fun-Potenzial. Irgendwie die Lieder gefallen mir nicht mehr oder so. Nicht gleich zu sagen, ich suche mir jetzt sofort eine andere Gemeinde, sondern einfach auch mal eine Zeit lang durchzuziehen und mal zu gucken, ey, ist es vielleicht gerade so eine Wüstenzeit, in der mich Gott auf was vorbereiten will. Viele von euch sind jetzt 16, ihr habt noch 60 Jahre zu leben. Oder vielleicht 70 sogar, vielleicht auch kürzer, kann auch sein. Aber jetzt mal im Ernst, 60 Jahre, durchschnittlich 60 Jahre, okay? Wir sagen jetzt mal durchschnittlich 60 Jahre. Wozu solltet ihr euch dann jetzt stressen? Wozu solltet ihr euch dann jetzt stressen? Was macht das schon ein Jahr aus in diesen 60 Jahren? Also ich habe in meinem FSJ meine Frau kennengelernt. Und einen Studienplatz, den Studienplatz gefunden, an dem ich mich richtig wohlgefühlt habe, 5 Jahre lang. Und ich kann es jedem nur empfehlen, das irgendwie durchzuziehen. Also, die Schafe des Schwiegervaters hüten. Bist du bereit, anderen zu dienen, dich selbst nicht zu ernst zu nehmen, auch mal die Drecksarbeit zu machen, wenn es sein muss? Bist du bereit, durchzuhalten, auch wenn die Zeit mal ätzend ist im Moment und du nicht sofort Erfolge siehst an den Orten, wo du gerade bist? Wenn du das bist, dann bist du, glaube ich, zumindest verstehe ich den Text so, bereit für den brennenden Busch. Punkt 2, der brennende Busch. Ah, den Dornbusch bemerken, genau. So habe ich es gelernt. Stimmt. Also, das ist jetzt der Teil, an dem ich euch Mut machen will, nicht den Moment zu verpassen. Also das wäre jetzt der Moment bei unserem großen Skisprung, wenn ihr jetzt mal denkt, ihr müsstet diesen Skisprung machen, dann wäre das jetzt der Moment, wo man sich anmeldet für den Sprung beim großen Turnier, wo alles beginnt sozusagen, wo die Reise beginnt. Wie beginnen die meisten großen Geschichten in Filmen? Die meisten großen Tragödien? Herr der Ringe hatte ich zwar so nicht geplant, aber ich glaube, da ist es so. Wie, genau, Zufall. Da findet Bilbo, in dieser Höhle zufällig den Ring. Und so ist es doch eigentlich immer, dass die großen Momente, die großen Geschichten nicht mit was Großem anfangen, sondern die fangen mit was Kleinem an. Mit einer kleinen Begebenheit, mit einem kleinen Funke, der dann später alles auslöst. Vielleicht habt ihr darüber noch nie nachgedacht, aber ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass es komisch ist, dass Mose an diesem Dornbusch anhält? Wenn man denkt ja so automatisch, boah, der sieht diesen Busch und der brennt, aber verbrennt nicht. Und dann ist ja klar, dass er da hingeht, ist ja auch spannend. Aber wenn in der Wüste ein Busch brennt, bei teilweise 60 Grad Außentemperatur, und dann kommt auch noch Wind dazu, dann hast du in 0, nichts Buschbrände. Deshalb auch heute noch, wenn in der Wüste Führungen sind für Touristen und da fängt irgendwo ein Busch an zu brennen und wenn er nur qualmt, fahren die Guides sofort weg. Weil die wissen, es kann innerhalb von kürzester Zeit dazu kommen, dass das Feuer überall sich ausbreitet und dann kommst du nicht mehr raus. Deshalb, warum sollte dieser Mose, der ja erfahren ist in der Wüste, warum sollte der stehen bleiben und sich überlegen, ach, meine Güte, der verbrennt ja gar nicht, dieser Busch. Im Normalfall hätte der sofort sagen müssen, ey, Schäfchen, kommt, wir hauen ab. Aber ich glaube, das ist eine Frage von Bereitschaft, sich von außen stören zu lassen. Vielleicht kennt ihr das, manchmal passiert etwas Komisches im Leben. Und zwar komisch meine ich im Sinne von, ihr erlebt irgendetwas, ihr geht vielleicht an der Stelle vorbei, die habt ihr schon 1000 Mal gesehen, da seid ihr schon 1000 Mal vorbeigefahren, aber es fällt euch plötzlich was auf. Kennt ihr sowas? Oder ihr habt eine Routine schon 1000 Mal gemacht, aber irgendwann plötzlich bemerkt ihr was. Oder ihr habt eine Nachricht schon 10 Mal in den Nachrichten gesehen und beim 10. Mal plötzlich springt sie euch wie so ein Feuer ins Auge. Und ich glaube, das können so Dornbusch-Momente sein. Das kann so ein Moment sein, wo vor deinen Augen ein Dornbusch anfängt zu brennen. Das können Momente sein, in denen Gott dich ruft. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Rosa Parks kennt. Wer kennt Rosa Parks? Rosa Parks, genau. Rosa Parks war mit die Auslöserin für das große, für den Busboykott und aber auch mit für die große eigentlich Gleichberechtigungsbewegung in den USA. Das war eigentlich diejenige, durch die überhaupt Martin Luther King so berühmt wurde, wie er berühmt wurde. Und wisst ihr auch, wie ihre Geschichte war? Der große Moment in ihrem Leben war eigentlich ein Moment, den sie jeden Tag erlebt hat. Der entscheidende Moment, der alles ausgelöst hat, dieser eine Funke, der war in einem Moment, den sie jeden Tag zweimal erlebt hat, nämlich sie ist mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Und sie ist mit diesem Bus zu dieser Arbeit schon seit 12 Jahren gefahren. Ihr müsst mal überlegen, 12 Jahre lang fährt sie mit diesem Bus zur Arbeit. Und plötzlich am 1. Dezember 1955 hat sie keinen Bock mehr, aufzustehen, wenn Weiße in den Bus kommen und ihnen Platz zu machen. Hat sie einfach keinen Bock mehr. Und ich glaube, das war so ein ganz großer Dornbusch-Moment. Auch wenn er ihr in dem Moment vielleicht gar nicht aufgefallen ist. Sie hatte auch im Nachhinein hat sie gesagt, sie war müde an dem Tag und sie hatte einfach keine Lust mehr aufzustehen. Und ich glaube, das sind solche Momente in deinem Leben. Also sei aufmerksam für solche Momente in deinem Leben. Sei aufmerksam, wenn dir irgendwas plötzlich ins Auge sticht, was dir schon 10.000 Mal nicht ins Auge gestochen ist. Sei aufmerksam, wenn du so einen Impuls hast, den du vorher noch nicht hattest. Bei einer Sache, die du eigentlich immer tust. Und jetzt denkst du vielleicht, diese Dornbusch-Momente, das müssen so Momente sein, wo Gott mir was offenbart, was ich nie gedacht hätte. Wo Gott mir irgendwas sagt, was ich nie gewollt hätte. So irgendwie, vielleicht denkst du, Gott beruft mich dann, irgendwie, ich habe Angst vor Spinnen und ich ekel mich ganz schnell und ich brauche mindestens 3 Shampoos, um irgendwie mich einigermaßen wohl mit meinen Haaren zu fühlen. Und bestimmt beruft Gott mich dann irgendwo in den Amazonas, bei den Vogelspinnen irgendwelche Ureinwohner zu missionieren. Vielleicht denkst du so. Vielleicht denkst du, Gott beruft mich genau dahin, wo es mir am meisten wehtut. Keine Ahnung, ich habe meine Zeit lang so gedacht. Aber ich glaube nicht, dass es so ist, sondern ich glaube, dass Gott diese Sachen, zu denen er uns gebrauchen will, dass er die schon ganz lang vorbereitet in uns und dass er uns, dass er uns auch eine Leidenschaft dazu schenkt. Ich glaube, Gottes Auftrag passt immer zu unserer Leidenschaft. Also den Dornbusch bemerken. Bist du bereit anzuhalten in deinem Leben? Genauer hinzuschauen, wenn dich etwas stört. Bist du bereit, dem Hamsterrad mal kurz anzuhalten, wenn du das Gefühl hast, hey, Gott will mir vielleicht gerade was sagen? Bist du bereit, in dich selbst reinzuhorchen und vielleicht zu bemerken, was Gott in dich hineingelegt hat an Leidenschaft? Macht dich irgendwas wütend, besonders wütend, wütender als andere Leute um dich herum? Oder begeistert dich irgendwas besonders? Vielleicht bereitet Gott schon lange was in dir vor. So, jetzt 3. Punkt. Jump. Egal, wir machen das jetzt. Jump. So, um euch wieder ein bisschen aufzuwecken, das geht jetzt auch schon eine ganze Weile hier. Oh, 38 Minuten nicht. Okay, los. Ich brauche jemanden Freiwilligen. Nee. Benedikt, nein. Es muss jemand Freiwilliges sein, ich sag mal, mit einem Körpergewicht von 60 Kilo oder weniger. Okay, da ist eine Mutige. Dann komm mal hier nach vorne. Ja. So, wir brauchen einen Schal bitte und einen Stuhl. Ich stelle mal hier einen Stuhl hin. So, jetzt mache ich das mal kurz ohne Mikro. Also, Jump. Jetzt kommt der große Moment, der große Sprung kommt. Für Mose ist dieser große Sprung gekommen, als Gott zu ihm dann im Dornbusch sagt, ich habe die Not deines Volkes gesehen und ich will dich gebrauchen, dein Volk zu erretten. Ich will dich gebrauchen, dein Volk aus Ägypten rauszuführen. Und jetzt hat Mose ja schon seit Jahren, wenn wir die Geschichte von Mose uns erinnern, hat er schon seit Jahren richtig Bock, diesen Ägyptern mal richtig die Fresse zu polieren. Der hat sogar schon einen Tod geschlagen. Der hat nichts, das ist eine seiner sehnlichsten Wünsche, sein Volk befreit zu sehen von diesen Ägyptern. Und jetzt kommt endlich der Moment, Gott hat seit Jahren was vorbereitet, jetzt kommt endlich der Moment und Gott sagt zu ihm, hey Mose, es ist soweit, los geht's. Und was sagt Mose? Was sagt Mose? Da geht so hin und her, ne? Wie heißt du eigentlich, bla bla. Und am Ende sagt er, bitte nimm jemand anderen. Ja, ich musste jetzt kurz fassen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Was für ein Dulli, ey, was für ein Dulli. Der hat nicht mal die Eier in der Hose, Gott zu sagen, nee, ich habe keine Lust, sondern erst versucht er es noch, Gott irgendwie drumherum zu reden, so nach dem Motto, ah, du hast aber vergessen, ich kann nicht gut reden. Was hat er denn gedacht? Dass Gott sagt, oh, stimmt, Mose. Ah, wie heißt du mit Nachnamen? Ich glaube, ich habe den falschen Mose erwischt. Ja, was, also, was für ein Dulli. Aber wenn ich mal ehrlich bin, bin ich nicht manchmal ganz genauso. Bist du vielleicht auch manchmal ganz genauso? Ich kann mich mega aufregen über irgendwas. Und Sarah kann es bestätigen, ich reg mich oft auf über irgendwelche politischen Sachen. Und ich denke mir, ey, da müsste man doch mal und man könnte doch mal. Und dann, dann kommt Gott und gibt mir vielleicht eine Möglichkeit, was zu verändern und was zu tun und will mit mir was zusammen in Angriff nehmen. Und dann reagiere ich genauso wie Mose und sage, oh, wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Übrigens, ganz großer Satz in unserer Gesellschaft auch. Wer bin ich denn? Wenn ihr mal denkt an Greta. Ja, Greta sagt, ey, jeder muss was verändern und dann kommt plötzlich jeder und sagt, ah, ja, also wenn ich jetzt was verändere, was bringt es denn? Wer bin ich denn, wenn ich jetzt meinen Müll sortiere, ja, was hilft es denn? Ganz klassische Ausrede. Wer bin ich denn? Was kann ich denn schon verändern? Und ich glaube, wenn wir mal ehrlich sind, die größten Grenzen in solchen Sachen, die größten Grenzen, was zu verändern in unserem Leben, sind nicht da draußen. Das sind keine äußeren Umstände, die uns abhalten von den großen Sprüngen in unserem Leben, sondern die größten Grenzen und die höchsten Mauern in unserem Leben sind hier drin. Die sind in unserem Kopf. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging bei deinem Sprung. Wo bist du eigentlich? Ah, gut. Da schon, wäre was zugestoßen im Nachhinein. Also was, der schwierigste Moment war doch nicht der Moment, wo du dann losgefallen bist, oder? Sondern der schwierigste Moment ist doch derjenige, wo ich sage, spring und du sollst springen. Oder also lass dich fallen und du sollst dich fallen lassen. Weil das ist nämlich der Moment, in dem du die Entscheidung triffst in deinem Kopf. Das ist der Moment, in dem du in deinem Kopf die Mauer überwinden musst. Mose kriegt ja auch nicht dann erst weiche Knie, als er dann irgendwie vor dem Toten Meer steht und das ganze Volk schon hinter ihm ist. Das wäre ja eigentlich, da würde man ja eigentlich erstmal denken, ja, vielleicht ist dann das so der Moment, wo er dann denkt, ach meine Güte, habe ich vielleicht was falsch gemacht. Aber der Moment, in dem er die größten weichen Knie kriegt, ist dieser Moment, in dem eigentlich noch gar nichts passiert. In dem er die Entscheidung treffen muss. Jede große Entscheidung, jede langfristige Veränderung in unserem Leben, jeder Schritt aus der Komfortzone beginnt hier, in unserem Kopf. Und das ist der größte Schritt. Ich glaube, beim Skispringen ist nicht der größte Moment der Moment, in dem du abspringst, sondern ich glaube, der größte Moment ist derjenige Moment, wo du oben startest. Deshalb sitzen die da auch so lange. Ist euch das mal aufgefallen? Manchmal sitzen die da minutenlang und du denkst, hey, spring doch endlich. Aber ich glaube, die konzentrieren sich. Und ich habe auch mit einer Freundin von mir mal gesprochen, die guckt sich jedes Jahr Skispringen live an, also auch dort vor Ort. Die sagt immer, das ist wahnsinnig die Konzentration, die die vorher brauchen. Also der größte Moment beim Skispringen ist dieser Moment, der im Kopf passiert. Weil alles andere danach geht so schnell und spult sich so automatisch ab, da kannst du dann nicht mehr viel machen. Du musst alles am Anfang machen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was ich euch heute zu diesem Thema Jump mitgeben will. Die größten Mauern sind hier in unseren Köpfen. Die größten Riesen, die es in unserem Leben zu bezwingen gibt, sind nicht da draußen, sind keine Feinde, die von außen auf uns einreden, sondern die sind hier in unseren Köpfen. Und auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als wären wir alleine mit diesen Feinden, als müssten wir diese Mauern alleine überwinden in unseren Köpfen, als müssten wir diese Entscheidungen komplett alleine treffen, die unser ganzes Leben betreffen, kann ich euch sagen, wir sind in unseren Köpfen nicht alleine. Es gibt einen, der kennt unsere Gedanken von Ferne, sagt die Bibel. Der versteht, was wir fühlen und nach was wir uns sehen und warum wir uns nicht trauen, loszuspringen. Und er versteht es nicht nur, sondern er kann es sogar verändern in unseren Köpfen. Er kann die Riesen in unseren Köpfen bezwingen. Und er kann die Mauern einreißen. Er hat den ersten Schritt gemacht, wenn ich euch an Benes Predigt nochmal erinnern darf. Er hat den ersten Schritt gemacht. Das heißt, wir müssen die Entscheidung nicht mehr alleine treffen. In Psalm 18 schreibt der Beter schreibt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Habt ihr das schon mal gehört, den Vers? Er schreibt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was es bedeutet? Ich glaube nicht, dass es da um jemanden geht, der gerade wirklich über eine Mauer gesprungen ist und dann so begeistert war, wow, Gott hat mir geholfen, über diese Mauer zu springen und dann darüber was geschrieben hat. Darum geht es nicht, sondern ich glaube, er ist gesprungen und war begeistert und hat gemerkt, Gott hat eine Mauer in meinem Kopf überwunden. Gott hat vielleicht eine Mauer in unserer Gesellschaft überwunden. Aber Gott hat etwas in meinem Kopf verändert. Er merkt, dass Gott etwas möglich ist, was sonst unmöglich ist. Nämlich diese Mauern in unseren Köpfen zu überwinden. Und solche Mauern können sein, und das, damit will ich dann auch zum Schluss kommen, solche Mauern können sein in deinem Leben, dass dir Leute etwas nicht zutrauen, was du dir aber vielleicht sehnlich wünschst. Dass Leute sagen, so und sowas gehört sich aber vielleicht für eine Frau nicht. Oder so und sowas gehört sich vielleicht für einen Mann nicht. Aber du hast das Gefühl, da ist aber eine Leidenschaft da bei dir und du möchtest es machen. Oder dass dir jemand sagt, die und die Person darfst du nicht lieben. Oder die und die Person, mit der darfst du dich nicht treffen. Und das können Mauern sein. Aber ich habe hier mit Leuten gesprochen auf dieser Freizeit und es macht mir Mut, die schon dabei sind, diese Mauern zu überwinden mit Gottes Hilfe. Ich habe mit einer Person gesprochen, die will Polizistin werden in der Motorradstaffel. Und das, obwohl sie eine Frau ist. Und sie hat gesagt, das ist vielleicht ungewöhnlich, aber sie macht es. Und ich habe mit einer anderen Person gesprochen, die will Sozialassistentin werden, auch wenn ihre Familie sagt, sie kann es nicht. Ich will euch mit diesem Input Lust machen, zu springen. Wenn es für euch dran ist, zu springen, dann habt keine Angst, den entscheidenden Moment zu verpassen, sondern lasst euch einfach anhalten, wenn ihr einen brennenden Dornbusch seht. Habt keine Angst, einen falschen Schritt zu gehen, weil Gott einer ist, der aus falschen Schritten richtige Schritte machen kann. Denk mal an die Predigt nochmal von Jörg. Er kann aus falschen Schritten richtige Schritte machen. Lasst euch nicht von den Grenzen in euren Köpfen sagen, dass ihr diesen Sprung nicht schaffen könnt, weil Gott da ist und euch den Mut gibt, diese Schritte zu schaffen. Ja, ich freue mich schon, wenn wir uns in ein paar Jahren wiedersehen hier alle zusammen oder wenn ich ein paar von euch wieder treffe in einigen Jahren und dann zu sehen, was Gott für Sprünge mit euch gemacht hat in eurem Leben und zu sehen, was Gott geschafft hat, was sonst keiner für möglich gehalten hätte in eurem Leben. Denkt an die Leprakranken aus Sarahs Predigt. Wenn ihr jetzt losgesprungen seid, wenn ihr oben losgefahren seid, dann fühlt es sich vielleicht manchmal so an, dass ihr sagt, ey stopp, ich will wieder zurück, ich will jetzt aufhören. Aber denkt an die Leprakranken und erinnert euch, dass manchmal das Wunder erst auf dem Weg geschieht. Manchmal, wenn ihr vielleicht kurz vor dem Absprung denkt, ey, ich kann das doch nicht, dann denkt daran, dass Gott im richtigen Moment, spätestens im richtigen Moment, euch den Mut gibt, es zu schaffen. Okay, jetzt bleibt mir nur noch, euch einen guten Sprung zu wünschen. War eine lange Predigt, aber ihr habt gut durchgehalten. Applaus für euch selber. Ich wünsche euch einen guten Sprung und ich sage euch eins ganz wichtig, wenn ihr mit Gott springt, könnt ihr nur richtig springen. Amen.